Ich stelle mal zwei Bibelverse aus dem 2. Korinther voraus. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Jeder gebe, wie er es sich von Herzen vorgenommen hat. Nicht in Verdrossenheit oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da war ich ganz beeindruckt. Das war mal ein Statement. Da hat es wirklich sehr, sehr viele fröhliche Geber gegeben, die nicht spärlich gegeben haben, sondern reichlich. Und daher, um mit Paulus zu sprechen, im Segen. In diesem besonderen Gottesdienst im Sommer letzten Jahres mit Pastor Ralf Döring, der sehr engagiert über seine Arbeit in Sierra Leone gesprochen hat. Und bei der anschließenden Spendensammlung haben wir einen Betrag von 1.800 Euro zusammengelegt. Das war nach meiner Kenntnis außergewöhnlich. Und ich war begeistert von der Spendenbereitschaft unserer Gemeinde. Aber das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich mich frei nach Richard David Precht gefragt, warum spenden wir eigentlich und wenn ja, wie viel? Ich wage mich ja gerne von verschiedenen Seiten an ein Thema heran und so ist mir beim Überlegen als erstes ein Buch eingefallen, das ich mal vor über 30 Jahren in die Hände bekommen habe. Es handelt sich um einen Ratgeber zum Thema Vermögensaufbau. Wie werde ich reich? Es war eine Empfehlung eines guten Freundes und ich hatte mir damals das Buch besorgt und durchgelesen. Umgesetzt habe ich davon fast nichts, mit dem Ergebnis, dass heute auch kein Vermögen da ist. Aber eine Sache fand ich bemerkenswert. Die hat mich sehr überrascht, da es sich nicht um ein christliches Buch oder auch nicht um einen christlich geprägten Autor handelt. Der Autor und Ratgeber heißt Bodo Schäfer. Und Bodo Schäfer spricht in seinem Buch von einer sogenannten Gewinnerformel. Und die Gewinnerformel schreibe ich uns mal auf. Ich muss jedes Mal nachgucken, weil die ein bisschen ungewöhnlich ist. Die Gewinnerformel lautet: Die Formel lautet 100% minus 10% sind gleich 200%. Könnt ihr euch vorstellen, das Buch können wir gleich wegtun? Da kann jemand scheinbar gar nicht rechnen. Aber es meint, 100% Einkommen minus 10% Spenden sind 200% Ertrag. Und der Autor sagt, lebenslanges Sparen und Spenden führt am Ende zum maximalen Erfolg. Maximaler Erfolg in diesem Buch bedeutet Vermögensaufbau. Aber genauso wichtig ist für Bodo Schäfer das Thema Spenden. Seine Erkenntnis ist, ohne Spenden keine finanzielle Freiheit und damit auch kein dauerhaftes Lebensglück. Das fand ich damals cool an diesem Buch, weil es zu meinem christlichen Lebenskonzept gepasst hat. Und ich möchte Bodo Schäfer da zitieren, um mich selbst wertschätzen zu können, habe ich für mich einfach entschieden zu spenden. Auch weil es fast alle reichen Menschen machen. Sie haben alle dieses Modell, dass sie sagen, ich brauche etwas für mich und ich brauche etwas für andere. Und wenn du deinen Weg gefunden hast und weißt, wie viel Prozent von deinem Einkommen geht für dich auf das Sparkonto und wie viel davon geht auf das Spendenkonto, dann bist du im Ergebnis glücklich. Das ist dann die Gewinnerformel. Glück ist wichtig. Wir wollen vielleicht finanziell unabhängig sein, aber im tiefsten unseres Inneren wollen wir doch glücklich sein. Und Glück bedeutet Freiheit. Und wir wissen, die Tatsache, dass wir leben, ist ein Geschenk. Wir haben es uns vor Augen geführt, für was wir dankbar sind. Und wenn Leben ein Geschenk ist, dann hat sicherlich auch der Sinn des Lebens etwas mit Schenken zu tun. Der Unternehmer und Philosoph Andrew Carnegie hat dazu gesagt, ein Überfluss an Wohlstand ist ein heiliges, anvertrautes Gut, das seine Besitzer verpflichtet, es sein ganzes Leben lang zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen. Und der Dichter und Philosoph Khalil Gibran sagt dazu, es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird, aber besser ist es, ungebeten zu geben. Nochmal Bodo Schäfer. Wir sind Teil eines Ganzen. Wir können nicht glücklich sein, wenn andere Mitmenschen leiden. Deshalb sollten wir immer einen Teil geben. Geben vermittelt ein gutes Gefühl. Und wer gibt, hilft sich selbst. Wir beweisen, dass Geld bei uns gut aufgehoben ist. Also noch einmal diese Gewinnerformel. 100% minus 10% sind 200%. Du gibst etwas von deinem Geld ab, dann hast du hinterher das Doppelte. Und du hast außerdem noch jemanden glücklich gemacht. Und wirst selber glücklich. Also dreifacher Gewinn. Also müssten wir hinschreiben, 200% plus Glück. Das ist die Gewinnerformel. Als Christen, da prüfen wir alles und behalten das Gute. Und deshalb frage ich natürlich auch in der Bibel nach. Was sagt uns die Bibel zum Thema Spenden? Warum? Und wenn ja, wie viel? Bei der Frage nach dem Warum stehen mir die Aussagen vom 2. Korintherbrief vom Anfang vor Augen, in dem Paulus über die Notwendigkeit zu spenden schreibt und über den Segen, der daraus erwächst. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten, und wer da sät im Segen, wird ernten im Segen. Jeder gebe, wie er es sich von Herzen vorgenommen hat, nicht in Verdrossenheit oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber vor allem auch eine Geschichte, die Jesus erlebt hat, und das ist die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die er geheilt hat. Die Geschichte steht in Lukas 17, Verse 11 bis 19. Und es begab sich, bei seiner Wanderung nach Jerusalem zog er, also Jesus, durch die Grenzgebiete von Samaria und Galiläa. Als er in ein Dorf kam, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Sie blieben von Ferne stehen, erhoben ihre Stimmen und riefen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Hat sich keiner gefunden, der umkehrt und Gott die Ehre gebe, als nur dieser eine? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir Heilung gebracht. Also, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, als er 10 Männern begegnet. Jüdischer und samaritischer Herkunft. Sie sind ernsthaft krank. Eine Hautkrankheit zwingt sie, dauernd in Quarantäne zu leben. Was das bedeutet, haben wir ja auch erlebt. In Quarantäne zu leben, Abstand zu halten, sich nicht zu begegnen. Und das war für diese Männer ein lebenslanger Zustand. Aussätzige galten zu dieser Zeit auch noch darüber hinaus als unrein. Sie sind gesellschaftlich ausgestoßen. Sie sind vor allem auch religiös disqualifiziert. Ausgeschlossen vom Gottesdienst und damit auch von der Möglichkeit, Gott nahe zu kommen. Diese 10 Männer halten Abstand zu anderen Menschen. Dazu sind sie verpflichtet. Und sie müssen ihre Mitmenschen auch warnen. Daher rufen sie aus der Entfernung: Jesus, Herr, habe Erbarmen mit uns. Jesus nimmt ihre Not wahr, aber er macht erstmal gar nichts Sichtbares. Er schickt sie direkt weiter, ohne dass schon etwas sichtbar geworden ist. Geht zu den Priestern und lasst euch bestätigen, dass ihr gesund seid. Die 10 vertrauen Jesus. Das ist mutig. Gehen zum Priester in der vagen Hoffnung auf ein positives Ergebnis. Und das ist nicht nur mutig, das ist nicht so einfach. Jeder, der mal krank war und auf das Ergebnis einer Untersuchung gewartet hat, weiß, wie das ist, wenn man hofft, aber die Tatsachen noch dagegen sprechen. Oder wenn man einen Heilungserfolg noch nicht erkennen kann. Das bedeutet große Unsicherheit. Aber diese 10 machen sich auf den Weg.
Und ihr Wunsch wird erfüllt. Sie werden gesund, während sie unterwegs sind. Das ist cool. Sie sind mit sofortiger Wirkung wieder Teil des sozialen und religiösen Lebens. Neue Optionen stehen offen. Sie können einem Beruf nachgehen, Freunde besuchen, im gesellschaftlichen Leben teilnehmen, neue Freundschaften schließen. Ich hätte beinahe gesagt, Partys feiern. Vielleicht sogar Partnerschaften eingehen. 9 der 10 genießen ihre Gesundheit und die damit gewonnene Freiheit in vollen Zügen und zwar sofort. Das sind manchmal auch die Gründe, warum wir gar nicht so viel Dankbarkeit zeigen. Wir haben einfach was Besseres vor, vermeintlich. Nur ein einziger kommt, als er merkt, dass er geheilt wird, zurück zu Jesus, um sich zu bedanken. Ein einziger. Und in dieser Geschichte ist es dann auch noch ein Samariter. Gerade der wirft sich vor Jesus auf den Boden und bedankt sich herzlich bei ihm, weil er das zu würdigen weiß, was da geschehen ist. Weil er dankbar realisiert, dass sein ganzes Leben nun anders verlaufen wird und weil ihm bewusst ist, wem er das zu verdanken hat. Da haben wir sie wieder, die 10%. 10% Dankbarkeit, 90% der Geheilten leben ihr Leben einfach so, als wäre nie etwas gewesen. Und Jesus fragt, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen? Nur dieser eine, dieser Fremde hier? 10 Menschen wollen etwas von Jesus, nämlich Gesundheit und erhalten es sogar. Um es auf heute zu übertragen, auf uns heute, alle 10 erfahren eine Gebetserfahrung, die ihnen aus der Not geholfen hat. Aber 9 leben ihr Leben im Anschluss ohne wirkliche innere Veränderung weiter. Oder neu. Äußerlich sind sie verändert, haben Gesundheit erhalten, eine unglaublich gestiegene Lebensqualität, holen nach, was sie bisher nicht machen konnten und vergessen den, der das ermöglichte. Nur einer weiß das zu würdigen und will mit Jesus in Kontakt bleiben. Einer ist dankbar und ändert sein Leben. Und Jesus spricht am Schluss ihm noch einen Extrasegen zu. Steh auf, gehe hin, dein Glaube hat dir Heilung gebracht. Nur für das Protokoll. Jesus braucht unsere Dankbarkeit nicht. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir dankbar sind. Er ist der Allmächtige, der Heilige, der Dreieinige, in sich beständige Gott. Er war, er ist und wird sein. Und das ganz unabhängig von uns kleinen Peoples. Unabhängig davon, wie wir uns verhalten. Aber für uns Menschen gilt, Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllt unser Herz mit Glück und Zufriedenheit. Oh, das hatte ich ja vorhin schon einmal aus einer ganz anderen Quelle gehört. Es scheint ein Grundprinzip des Lebens zu sein. Dankbarkeit Gott gegenüber gibt meinen Gedanken Orientierung. Ich erlebe, dass Gott mir zulächelt und ich lächle im besten Falle zurück. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Wenn ich dankbar bin, lächle ich Gott zurück. Dankbarkeit stellt mein ganzes Leben in die Verbindung zu meinem Herrn. Dankbarkeit heißt, ich nehme hilfreiche Begegnungen, beglückende Situationen und wohltuende Erfahrungen bewusst wahr und rufe mir in Erinnerung, wem ich das letztendgültig zu verdanken habe. Ich wünsche uns, dass wir unserem Herrn gegenüber unsere Dankbarkeit zeigen können. Und wir können unsere Dankbarkeit im Gespräch mit unserem Herrn, also im Gebet, Ausdruck verleihen. Aber wir können es auch noch auf andere Weise tun. Wir können ganz praktisch werden. Wir können etwas von dem, was wir bekommen oder schon bekommen haben, zurückgeben, indem wir etwas geben. Wir können Zeit geben, praktische Hilfe, Zuwendung, aber auch materielle Güter wie Geld. Alles hat seine Berechtigung und alles ist eine super Möglichkeit, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Und um in diesem Bild zu bleiben, Gott lächelt uns zu und wir lächeln zurück. Ein schöner, wertvoller Moment. Soweit zur Frage, warum spenden wir? Und jetzt zur Frage, wie viel spenden und wofür? Und da möchte ich noch einmal Paulus zitieren, 2. Korinther. Ab Kapitel 8, 1 bis 5. Brüder, Wir geben euch nun Nachricht von der Gottesgabe, die in den Gemeinden Mazedoniens gespendet wurde. Trotz vieler Bewährung in Drangsal war nämlich ihre Freude übergroß und aus der Tiefe ihrer Armut ergoss sich doch ein reicher Strom von Mildherzigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und sogar über das Vermögen, ihr eigenes Vermögen hinaus, spendeten sie aus eigenem Antrieb. Darum baten sie uns flehentlich, um die Gunst teilnehmen zu dürfen an dem Dienst für die Heiligen. Und dann gaben sie nicht nur in dem Maß, wie wir es erwartet hatten, nein, sich selbst haben sie hingegeben in erster Linie dem Herrn. Dann uns nach dem Willen Gottes. Und dann kommen diese beiden Verse. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Jeder gebe, wie er es sich von Herzen vorgenommen hat. Nicht in Verdrossenheit oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Paulus schreibt in diesem zweiten Brief an die Korinther sehr ausführlich über die Hilfen der neuen Gemeinden, die entstanden sind für die eine Urgemeinde in Jerusalem. Diese Gemeinde ist noch nicht eingespielt. Es gibt viele Bedürftige. Sie benötigen besondere Hilfe der neuen Glaubensgeschwister. Und so empfiehlt er, jeder gebe reichlich. Denn wer reichlich gibt, wird auch reichlich ernten. Aber auch sehr wichtig ist, ganz wichtig ist, jeder gebe ohne Zwang. Mit frohem Herzen. Es macht keinen Sinn, wenn man sich das, was man für das Reich Gottes geben will, vom Munde absparen muss. Und damit das nicht passiert, gibt es schon im Alten Testament einen Richtwert, an den sich schon die Väter im Glauben, wie Abraham und Jakob, gehalten haben. Schon damals hat es sich als gut und richtig herausgestellt, dem Herrn ein Zehntel des Ertrages zu geben. Und so hat sich dieser Begriff vom Zehnten herausgebildet. Das kann man nachlesen in Hebräer 7, Verse 1 bis 10, Genesis 14, 19 und 20, 28, 20 bis 22. Wir haben ja zu Beginn schon gehört, dass Spenden glücklich macht. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir spenden, werden wir auch noch darüber hinaus gesegnet. Also Glück ist gleich Segen. Der Prophet Maleachi weist darauf hin, dass der Herr seinen Segen zugesagt hat, wenn wir mit tätiger Dankbarkeit leben. In Maleachi 3, Vers 10 heißt es: Bringt den Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe, ob ich dann die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch ausgieße. Man kann mit Fug und Recht sagen, wer spendet, oder in diesem Bild zu bleiben, den Zehnten gibt, wird reichlich gesegnet. Er kann wissen, dass er am Aufbau des Reiches Gottes auf dieser Erde mitwirkt. In der Tradition des Alten Testamentes steht in jedem Fall der Zehnte. Also 10% des Einkommens werden für den Tempeldienst gegeben. Als das Volk der Nomaden, Umherziehenden und Hirten langsam sesshaft wird, hat es einen Tempel gebaut und Menschen dafür abgestellt, die den Dienst am Tempel stellvertretend für das ganze Volk ausgeübt haben. Diese Menschen haben nicht mehr genug Zeit, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Und so hat Gott diese Möglichkeit geschaffen, dass alle Mitglieder der Gemeinde zusammenlegen und den Zehnten ins Vorratshaus brachten und somit zum einen die vollzeitlich im Dienst im Tempel Tätigen zu ernähren, aber auch auf der anderen Seite die Witwen und Waisen, die Beeinträchtigten und die aus anderen Gründen Not leiden, von diesen Vorräten zu unterstützen. Für die Arbeit der Gemeinde an den Menschen. Der Vermögensberater, von dem ich am Anfang gesprochen habe, nennt genau den gleichen Anteil, also auch 10%. Und auch für viele Christen heute ist das noch ein hilfreicher Anhaltspunkt. Paulus hat hier in seinem Text keine Vorgabe gegeben, keinen konkreten Betrag, keine Mindestsumme, auch keine Höchstsumme. Jeder mag allein für sich die Arbeit im Reich Gottes und dahinterstehende finanzielle Erfordernis bedenken. Dann gilt es, für diese Zwecke etwas beiseite zu legen, und zwar so viel wie möglich. Paulus unterstreicht, dass Geldspenden uns nicht wirklich ärmer macht, sondern reicher. Gott lässt die, die teilen, nie wirklich zu kurz kommen. Wer reichlich gibt, wird auch reichlich empfangen. Spenden hat viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen auf Gott kann ich loslassen, weil er mir gibt und mich versorgt. Geben ist eine christliche Lebenseinstellung. Denn wer Dinge loslässt, hat offene Hände. Wir haben es ja vorhin so nachvollzogen, dass wir empfangen und weitergeben können. Der hat Hände frei für die Werke Gottes. Manch einer mag jetzt denken, naja, wenn ich viel Geld hätte, wäre das überhaupt kein Problem. Dann würde ich natürlich was abgeben. Dazu eine Geschichte. Spricht ein Freund zu einem anderen. Angenommen, du hättest 5 Häuser, würdest du mir eines davon abgeben? Na klar, antwortet er. Wenn ich 5 Häuser hätte, würde ich dir gern eins davon abgeben. Nun stell dir mal vor, du hättest 5 Autos, fuhr der erste fort. Könnte ich dann wohl eins davon haben? Na selbstverständlich, würde ich dir ein Auto zur Verfügung stellen, wenn ich mir 5 leisten könnte. Und wenn du 5 Hemden hättest, würdest du mir eins davon geben? Auf gar keinen Fall würde ich das tun. Aber warum denn nicht? Naja, ich besitze tatsächlich 5 Hemden. Spenden ist freiwillig. Paulus wirbt zwar um die Kollekte, stellt den Zweck heraus und zeigt auch Verantwortung auf, die Christen füreinander haben. Spenden braucht Regelmäßigkeit. Und bei Spenden kann es uns ja leicht mal nach dem Motto gehen, aus den Augen, aus dem Sinn. Heute würden wir sagen, richtet am besten einen Dauerauftrag ein. Aber das machen die meisten ja von uns. Wie steht es um den Spendenanteil, der für die Gemeinde gegeben wird? Wir können ja für verschiedenste Dinge in dieser Welt Spenden geben. Unter anderem auch für die Gemeinde. Als selbstständige Gemeinde finanzieren wir uns ja nicht aus staatlich organisierter Kirchensteuer. Wir finanzieren unseren gesamten Haushalt und damit auch das Gehalt des Pastors aus freiwilligen Spenden. Und vielleicht stellt sich jemand diese Frage: Wie soll mein Anteil an dieser Aufgabe sein? Wie viel sollte ich geben? Wie bringe ich mich in diese Gemeinschaft ein? Ich denke, das hat etwas mit der Frage zu tun, was ist mir die Gemeinde wert? Möchte ich, dass diese Gemeinde weiter besteht? Dass die Arbeit dieser Gemeinde weitergeht? Dass ein Pastor in dieser Gemeinde, vielleicht sogar der Pastor, den wir gerade haben, im Besonderen, seinen Dienst in unserer Gemeinde tun kann? Die Gemeinde funktioniert in unserer Struktur nur, wenn sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringt. Dann können wir die Aufgabe gemeinsam stemmen und miteinander das Reich Gottes bauen. Und so stellt sich für uns immer mal wieder die Frage: Was bringe ich ein? Wie viel Zeit bringe ich ein in dieser Gemeinde? Wie viel tätige Mithilfe und wie viel Geld? Und wann ist dann auch mal genug? Es gibt aus meiner Sicht auch Obergrenzen. Das Geben ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen mir und Gott. Und zum Schluss noch ein Zitat des englischen Erweckungspredigers John Wesley. Der hat 1703 bis 1791 gelebt. Verdiene so viel, wie du kannst. Spare so viel, wie du kannst. Spende so viel, wie du kannst. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Verdiene so viel, du kannst. Spare so viel, du kannst. Spende so viel, du kannst. Ich wünsche uns, dass wir so leben können. Möge der Herr uns segnen und wir ihm unsere Dankbarkeit immer wieder sagen und zeigen. Amen.